Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Wenn wir auf die Corona-Zeit zurückblicken, dann sehen wir neben zahlreichen Grundrechtseinschränkungen vor allem ein breites Versagen von Politik, Behörden und Wissenschaftlern. Die geleakten Protokolle des Robert-Koch-Instituts etwa zeigen, was damals hinter den Kulissen tatsächlich geschehen ist. Und die Auswirkungen auf das Land waren enorm. Vor wenigen Tagen ist nun ein Buch erschienen, das Licht ins Dunkel der Corona-Jahre bringen will. Vereinnahmte Wissenschaft heißt es, und ich spreche jetzt mit dem Herausgeber des Werkes, mit dem Autor und Journalisten Bastian Barucka. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Barucka, an dem Buch waren eine ganze Reihe von Autoren beteiligt, etwa die Journalistin Aya Velasquez und Paul Schreier, aber auch viele mehr. An wen richtet sich das Werk konkret?
Also mein Versuch war eigentlich gerade auch in Bezug auf die Autorenschaft, dass dieses Buch mainstreamfähig ist, also nicht nur eine maßnahmenkritische Blase anspricht, die es ja gibt und die natürlich dieses Buch auch sehr interessiert, sondern auch Menschen, die vielleicht jetzt nach all den Jahren mal einen Rückblick machen wollen, gucken wollen, ging es jetzt um Wissenschaft oder nicht. Und da denke ich eben auch, dass die Protokolle des Krisenstabs im RKI sehr nützlich sind, weil das ist fernab von bereits hochgehypten oder geframten Wissenschaftlern, sondern man kann sich einfach fragen, was haben jetzt die Wissenschaftler, die dafür bezahlt wurden und eigentlich ja die zuständige Bundesbehörde sind, was meinten die in der Zeit?
In dem Buch, da gibt es auch Beiträge von Personen, die man in solch einem ja doch sehr kritischen Werk vielleicht nicht sofort erwartet hätte, etwa die Schriftstellerin und Juristin Julie C., der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki oder auch die Philosophin Svenja Flasspöhler. Heißt das, in dem Buch kommen auch ganz unterschiedliche Argumente zu Wort?
Absolut. Also unterschiedliche Argumente, unterschiedliche Verhältnismäßigkeitseinschätzungen, würde ich sagen, und unterschiedliche Fachkompetenzen. Also aus verschiedenen Richtungen wurde darauf geguckt und gerade die auch von Ihnen erwähnten Autoren bringen ganz wertvolle Stimmen mit herein, auch weil sie eben nicht bereits über Jahre in der offensichtlichen maßnahmenkritischen Szene vielleicht unterwegs sind, obwohl man sagen muss, dass es mir vor allen Dingen auch darum ging, wer hat jetzt die Protokolle gelesen oder die Erkenntnisse zur Kenntnis genommen und beziehen sich dann auch explizit in ihren Äußerungen auf diese Protokolle um. Das ist ja auch das Ziel des Buches, um eigentlich diese Bedeutung oder die Bedeutsamkeit der Protokolle in den Vordergrund zu rücken.
Das Buch trägt den vollen Titel Vereinnahmte Wissenschaft, die Corona-Protokolle des Robert-Koch-Instituts. Das heißt, Sie konzentrieren sich in dem Werk auch vor allem auf diesen Aspekt.
Genau, also es geht wirklich darum, eigentlich diesen historischen Leak, es ist auch weltweit einzigartig in der Form und meiner Meinung nach ist es die bedeutsamste Dokumentenveröffentlichung zum Corona-Geschehen. Und es soll wirklich darum gehen, dass die Leute, die nicht diese Tausenden von Seiten und 10 Gigabyte Material selber lesen können, was vielen Bürgern so gehen wird, dass die in gebündelter Form verstehen, was stand jetzt eigentlich da drinne. Und alle Artikel haben einen ganz direkten Bezug genau auf diese Dokumente. Also jeder Autor zitiert eigentlich direkt aus den Dokumenten, das war mir auch ganz wichtig. Und setzt dann, und das ist auch die journalistische Arbeit dabei, setzt dann die Aussagen im Krisenstab mit den Verlautbarern der Politik oder sehr berühmter Politikberater in Bezug.
Nun lesen sich die Protokolle des RKI ja teilweise wirklich wie ein Krimi. Es geht um geheime Absprachen, um politische Machtspiele, Whistleblower, staatliche Repressionen. Vielleicht können Sie unseren Hörern noch einmal erklären, wie die geheimen RKI-Protokolle überhaupt an die Öffentlichkeit gelangen konnten.
Genau, also wer es gar nicht weiß, dem muss vielleicht noch gesagt werden, es gab einfach einen Covid-19-Krisenstab im Robert-Koch-Institut. Robert-Koch-Institut ist die zuständige Bundesbehörde, dem Gesundheitsministerium unterstellt. Also von Anfang an war klar, dass es nicht unabhängig ist. Es hat jetzt niemanden so überrascht, besonders jetzt Richter oder andere mussten wissen, dass sie hier keine objektiven Sachverständigen vortreffen. Und diese Protokolle, die wurden erst eigentlich ursprünglich von Paul Schreier, dem Mitherausgeber des Multipolar-Magazins, ins Visier genommen, weil er weitsichtig genug war, um zu verstehen, hier liegt die Schnittstelle, hier liegt ein zentraler Punkt vor, wo darüber entschieden wird, wie gefährlich ist Corona. Das wiederum ist die Grundlage für Verhältnismäßigkeitsprüfungen. Und da muss man Herr Schreier wirklich großen Dank entgegenbringen, diese Präzision an den Tag gelegt zu haben und dann über Jahre mit viel Geld auch versucht zu haben, die Protokolle zu bekommen. Es ist dann irgendwann geglückt für einen gewissen zeitlichen Abschnitt und auch stark geschwärzt. Und dann wiederum kamen diese Protokolle durch eine Whistleblowerin, die wiederum einfach mit der Arbeit des RKI nicht zufrieden war und es nicht mehr vertreten konnte, über die Journalistin Aya Velasquez an die Öffentlichkeit, sodass wir vor fast genau einem Jahr dann in einer großen Pressekonferenz dieses Gesamtmaterial auch gänzlich ungeschwärzt präsentieren konnten und schon erste Erkenntnisse der Öffentlichkeit zugänglich machen konnten. Die Protokolle wurden dann später irgendwann, obwohl es große Gegenwehr natürlich die ganze Zeit gab, auch vom Gesundheitsministerium, also vom RKI, dann öffentlich gemacht. Das 10 Gigabyte Zusatzmaterial zum Beispiel wurde bis heute nicht veröffentlicht. Das hätten wir also bis heute nicht.
Dann steigen wir doch mal in die Materie ein. Zu welchem Zeitpunkt beginnt Ihr Buch? Ist es chronologisch aufgebaut?
Ein wenig, weil Paul Schreier und Aya Velasquez Vorworte geschrieben haben und dadurch sozusagen den Zeitstrang der Veröffentlichung, der wird dann klar. Frau Velasquez hat wirklich ein krimiartiges Kapitel geschrieben, wie es überhaupt möglich ist, unter Informantenschutz diese Dokumente an die Öffentlichkeit zu bringen. Und dann orientieren sich die Kapitel eigentlich für den Leser leicht nachzuvollziehen an Themen. Also wir durchreisen das Corona-Geschehen nicht chronologisch, sondern wir gucken, was stand in den RKI-Protokollen hinsichtlich zum Beispiel der Gefahr von Corona und dem Testverhalten von der Bundesregierung. Was stand da über Kinder? Was ist mit der Impfkampagne? Wie haben die Medien reagiert? Und so hat jeder Autor aus seiner Richtung, seiner Expertise einfach einen Beitrag geschrieben und ein Themenfeld beackert.
Nun sind diese RKI-Protokolle ja ein riesiger Datensatz. Was sind für Sie die größten Erkenntnisse aus den Papieren, vor allem wenn man diese der damaligen Medienberichterstattung gegenüberstellt?
Also das ist unglaublich umfangreich. Bevor ich sage, was die größten Erkenntnisse sind, würde ich gerne mal einen Satz zitieren, weil viele Zitate stehen für sich, die braucht man gar nicht eigentlich einordnen.
Gerne.
Hier steht zum Beispiel am 5. Mai 2020, die Zwickmühle des RKIs benennt das RKI eigentlich selber und es sagt nämlich, Zitat, kommt das RKI der politischen Forderung nicht nach? Besteht das Risiko, dass politische Entscheidungsträger selbst Indikatoren entwickeln und oder das RKI bei ähnlichen Aufträgen nicht mehr einbindet? Also das RKI formuliert die Zwickmühle, die es hat, sehr genau, schon frühzeitig, nämlich die Politik ordnet Dinge an, von denen das RKI weiß, dass es sozusagen wissenschaftlich nicht belegt ist und jetzt weiß es nicht, was es machen soll. Wenn es nicht mitmacht, darf es vielleicht nicht mehr mitspielen, sage ich jetzt mal. Und das ist jetzt aus dem 5. Mai und da passt eigentlich wirklich folgender Aspekt hinzu. Alle Hörer werden sich daran erinnern und Hörerinnen, dass wir massenhaft gesunde Menschen getestet haben und das wiederum in keinem Pandemieplan so stand. Und wenn man die RKI-Protokolle sorgfältig liest, liest man, dass sogar Herr Schade, damals noch Vizepräsident im März, steht eine Notiz in den Ergebnisprotokollen drin, dass sozusagen wir müssen bei der Pressekonferenz morgen mal ein deutliches Signal geben, dass man nicht massenhaft gesunde Menschen testen soll. Und das geht dann weiter und dann irgendwann kommt Herr Spahn und sagt, übrigens, wir testen jetzt einfach jeden und alles. Und dann wurde ja die Testzahl nach oben geschraubt, um dann wiederum diese Inzidenzen zu fabrizieren. Und von diesen Inzidenzen liest man wirklich, Zitat in den RKI-Protokollen, das sind willkürliche politische Werte. Und dann liest man in den Protokollen weiter und dann kommt auch diese Verwunderung auf und dann sagt, ja, was machen wir jetzt? Wir sollen jetzt hier massenhaftes Testen befürworten oder machen, obwohl das eigentlich eine politische Anordnung ist oder auch Einmischung. Und dann steht auch drin, wie sollen wir jetzt eigentlich damit umgehen? Und die Idee des Umgangs ist dann so, ja, man versucht irgendwie dieser Anordnung nachzukommen, obwohl natürlich die RKI-Protokolle deutlich zeigen, dass die massenhafte Testerei von gesunden Menschen wissenschaftlich unbegründet war und niemals von den Wissenschaftlern im RKI so befürwortet wurde.
Viele Protagonisten von damals sind ja durchaus noch im Amt. Die ehemaligen Gesundheitsminister Spahn und Lauterbach sitzen im Bundestag. Der damalige RKI-Vizepräsident, Sie haben ihn schon erwähnt, Lars Schade, der leitet heute das Institut. Weitere Namen wären da zu nennen. Wie blicken Sie heute auf die Protagonisten von damals?
Also was ich interessant finde, ist, dass die Diskrepanz zwischen den Verlautbarern der Protagonisten, die Sie jetzt benannt haben, und der Fachebene im RKI. Also, dass man gut erkennen kann, dass die Fachebene dann Dinge verlautbart hat auf Pressekonferenzen, die die Experten nicht geteilt haben. Dazu zählen zum Beispiel Schulschließungen, auch im RKI, in dem Buch schreibe ich darüber, dass generelle Schulschließungen sogar am Tag und am Vortag der Schulschließung, dann im 2020 März, das RKI dagegen war, gesagt, generelle Schulschließung machen wir nicht. Und wie blicke ich jetzt darauf? Naja, ich denke, dass wir an verschiedenen Punkten natürlich jetzt gewisse Aufarbeitungstendenzen sehen. Herr Spahn ist gerade bei den Maskenbeschaffungen im Visier. Wiederum ist die Maskenbeschaffung, so wie sie stattgefunden hat, nichts Neues, weil der Bundesrechnungshof hat das schon lange kommentiert. und erachte da auch so eine leichte Tendenz eines sozusagen Limited Hangouts. Also da wird ein kleiner Teil der Pandemiepolitik aufgearbeitet, die Maskenbeschaffung, von Grünen und anderen, die sich plötzlich als sehr engagiert zeigen. Was aber wiederum nicht gesagt wird, und das steht in den Protokollen auch, dass Masken für Laien und in der Öffentlichkeit nie empfohlen wurden, unsinnig sind, das wussten sie auch, und eventuell potenziell gefährlich. Und FFP2-Masken noch viel mehr. Und da denke ich jetzt, da passiert zwar Aufarbeitung, jetzt ist die Frage, passiert halt eine Aufarbeitung, die nur gewisse Köpfe in den Vordergrund nimmt, oder haben wir eine Aufarbeitung, die sich wirklich sorgfältig und systematisch mit dem ganzen Geschehen beschäftigt?
Welche Rolle hat dann ganz konkret die Wissenschaft für Sie während der Corona-Zeit gespielt? Denn auf die Wissenschaft haben sich ja Politiker und Medien bei den Maßnahmen und Entscheidungen immer wieder berufen.
Ja, genau. Also die Wissenschaft gibt es natürlich nicht. Und allein dieses Wording wurde ziemlich sicher in irgendeinem Think Tank besprochen. Und da gibt es auch ein Kapitel in dem Buch nur darum, dass sozusagen die Vorgabe, die Wissenschaft wurde benutzt, um die Bevölkerung zu täuschen. Weil Umfragen schon seit Jahren zeigen, die Leute glauben Politiker nicht, aber sie vertrauen in Wissenschaftler. Und deswegen hat man einfach so getan, als folge man der Wissenschaft. In dem Wissen natürlich darum, dass die Anordnung an das RKI die Wissenschaft dort vereinnahmt haben oder manipuliert haben. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt zu verstehen, dass die Wissenschaft vorgeschoben wurde, um eigentlich politisch angeordnetes Pandemiemanagement zu betreiben. Am selben Tag, wo das RKI die Risikoeinschätzung hochgestuft hat, also 16., 17. März, ohne bis heute dafür eigentlich solide Beweise liefern zu können. Am selben Tag hat Professor John Ioannidis einen Artikel veröffentlicht, der so ungefähr hieß, ein Fiasko im Entstehen. Wir können jetzt nicht aufgrund so schwacher Daten so eine große Entscheidung treffen. Das war derselbe Tag und in RKI-Protokollen liest man auch, dass Herr John Ioannidis sich auf ein Kreuzfahrtschiff bezieht, welches Ende Februar, da gab es sozusagen ein Infektionsgeschehen, es wurde ausgewertet und er kam darauf, ja, die Infektionssterblichkeitsrate liegt im Bereich einer Influenza, wenn man das auf die gleiche Bevölkerungsstruktur in den USA sozusagen misst. Und dann habe ich mich immer gefragt, was haben jetzt eigentlich die RKI-Experten gesagt zu diesem Schiff, was bei Herrn Ioannidis, sozusagen der weit kompetenter ist als jetzt der Schad oder Wieler in dem Bereich, und die haben das dann verworfen und gesagt, ja, ach, so ein Kreuzfahrtschiffgeschehen kann man nicht auf die Fläche anwenden. Und da sieht man nämlich, dass es die Wissenschaft nie gab, sondern es gab Wissenschaftler, die haben von Anfang an darauf hingewiesen, dass wir hier mit ganz, ganz wackeliger Datenbasis arbeiten und dass die Konsequenzen von den Maßnahmen schrecklich sein werden. Nur wurden diese Wissenschaftler meist, in dem Fall auf jeden Fall sozusagen viel kompetenter als die, die für die Maßnahmen waren, die wurden einfach ausgegrenzt. Und ein Aspekt des Buches, welcher mir wichtig ist, ist auch, dass man viel Schwierigkeiten hat zu sagen, wir framen jetzt mal die Erkenntnisse aus den RKI-Protokollen weg oder grenzen das aus, weil das sind halt die Leute, die dafür zuständig waren, von Regierungsseite her.
Immer wieder hört man ja auch bis heute von diversen Politikern oder auch dem RKI, mit dem Wissen von damals hätte man während der Corona-Zeit gar nicht anders entscheiden können, als man es dann getan hat. Ihre Erkenntnisse im Buch widersprechen dem klar.
Eindeutig. Und das ist auch ein Narrativ, was unbedingt sorgfältig betrachtet werden muss. Und für mich wirkt es wie eine Schutzbehauptung, die ich verstehen kann, wenn ich all diese Maßnahmen zu verantworten hätte, würde ich das auch so behaupten eventuell, weil natürlich der Schaden ist so unfassbar riesig, man kann ihn eigentlich gar nicht benennen. Und wir können mal ein Beispiel nehmen, welches ich thematisiert habe, weil ich selber mich mit dem Thema Kinder und Jugendliche während des Corona-Geschehens sehr beschäftigt habe. Ich bin Gründungs- und Vorstandsmitglied eines Naturkindergartens und sollte den ja schließen und habe das Ministerium und das Jugendamt immer wieder gefragt, warum jetzt eigentlich, weil ich immer die Zahlen mir angeguckt habe. Und in den RKI-Protokollen kann man, wenn man sich mit Kinder und Schule beschäftigt, sehr gut nachvollziehen, dass Ende Februar schon ein Mitarbeiter aus China wiederkommt mit der Erkenntnis einer großen Studie, dass Kinder sehr, sehr, sehr wenig betroffen sind, im Prinzip nicht hospitalisiert werden müssen und das ist jetzt ganz besonders wichtig, im Infektionsgeschehen eine untergeordnete Rolle spielen, weniger als bei Influenza. Und das hat sich total bestätigt. Also Kinder waren von Corona weniger gefährdet als Influenza oder vom Ertrinken oder vom Straßenverkehr. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Ende Februar konnte man sich nicht sicher sein. Okay, kann man vielleicht mitgehen. Aber trotzdem wusste man Ende Februar schon, dass es eher dahin geht, dass Kinder nicht gefährdet sind. Und da muss man jetzt auch wieder sagen, die Wissenschaft, weil Schweden hat sich auf die gleichen Daten bezogen Und als Anders Tegnell, der Architekt der Pandemiepolitik in Schweden, gefragt wurde, warum jetzt eigentlich die Kinder so verschont wurden, in Anführungsstrichen, meinte er, naja, wir haben doch die Daten gesehen. Kinder sind nicht gefährdet und auch keine großen Pandemietreiber. Und die Schulschließung wiederum in Deutschland, und Deutschland hatte mit die längsten Schulschließungen in Europa, die fanden dann die Entscheidung dazu auf einer Ministerpräsidentenkonferenz, für die wir immer noch das Protokoll nicht bekommen, obwohl wir diese Protokolle eigentlich haben, wurde dann beschlossen, auf Empfehlung auch hin von Christian Drosten, und der bezog sich auf einen Artikel und der wiederum handelte von Influenza und nicht von Corona. Und nur an diesem einen Punkt, man könnte jetzt andere nehmen, die Masken steht genauso drin, kann man sagen, dass dieses Narrativ, wir wussten es nicht besser, in der Ganzheit nicht stimmen kann. Man müsste jedes einzelne pandemiepolitische Bausteinchen nehmen, die Protokolle daneben legen und sich dann fragen, wieso ist diese Expertise nicht in der Ministerpräsidentenkonferenz zur Schulschließung angekommen?
Sagt Bastian Barucca, Herausgeber und Autor von Vereinnahmte Wissenschaft, die Corona-Protokolle des Robert-Koch-Instituts. Das Buch ist aktuell im Handel erhältlich und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.